Literradio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Ja, herzlich willkommen bei Literradio. Nicht in Leipzig, aber zum Glück doch noch persönlich getroffen. Ich freue mich jetzt besonders, mir gegenüber zu begrüßen. Herzlich willkommen, Roland Groß.
Ja, danke. Ich freue mich auch sehr, dass wir uns im Café Ritter in Wien trotzdem treffen können.
Dein Schelmenroman, wie der Untertitel lautet, Joey baut ein Meer, ist in der Edition Meerauge erschienen, gerade relativ aktuell, glaube ich, auch erschienen.
Ja, es war der September, 15. Dezember, glaube ich, September, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm.
Natürlich wollen wir jetzt über Joey reden. Joey, wie der Protagonist, natürlich, wie der Titel schon verrät, heißt, aka eigentlich Josef Meyer im bürgerlichen Namen. Ich glaube, am besten ist, du beschreibst einmal, wer Joey ist.
Ja, Joe ist eine sehr chaotische Figur. Er ist mit seiner langjährigen Freundin Martha liiert, die sich wünscht, dass sie die nächsten Schritte in ihrer Beziehung gehen, das heißt Ehe, vielleicht Kinder. Und Joe ist jemand, der sich davor scheut, erwachsen zu werden, der lieber mit seinem Freund Ralph zweifelhafte Abenteuer erlebt.
Ich persönlich muss ja sagen, so wie man Joey kennenlernt, wirklich ein Sympathieträger ist er ja nicht, oder?
Das stimmt absolut und es wird mir immer wieder in meinen Romanen vorgeworfen, dass die Protagonisten nicht wirklich sympathisch sind. Aber mir geht es schon auch darum, so Personen zu beschreiben, die wirklich ihre Ecken und Kanten haben. Und auch aus meiner Sicht ist Joe keine sehr sympathische Figur, vielleicht auf liebenswerte Art unbeholfen, könnte man auch sagen. Es ist natürlich ein Schelm, der sich vielleicht immer etwas mehr erlauben darf, dem man immer etwas mehr nachsehen kann.
Man muss ja dazu sagen, er nimmt es ja nicht so genau mit den Regeln, er nimmt es nicht so genau mit der Wahrheit, wenn es gerade für ihn so passt. Wenn er denn überhaupt die Konsequenzen spürt, wenn ihm die bewusst werden, dann ist er eher so, naja, dann redet es sich die schön, würde ich mal meinen. Irgendwie ein Charakter, der offenbar nicht wirklich erwachsen werden will auch.
Absolut, ja. Und er hat natürlich auch immer Glück. Das heißt, letzten Endes hat er einfach in sehr vielen Situationen Glück, die auch ganz anders hätten ausgehen können. Auf alle Fälle scheut er sich davor, erwachsen zu werden, ja. Ob er jetzt wahnsinnig sympathisch ist, ich würde ihn immer bis zu einem gewissen Grad natürlich verteidigen, aber habe auch schon einige Gespräche darüber geführt, ja. Wie gesagt, ich finde ihn in gewisser Hinsicht liebenswert, aber man darf ihn auch nicht zu sehr verteidigen natürlich. Also er hat schon seine menschlichen Schwächen. Ja.
Wir lernen ihn ja zu einem Zeitpunkt kennen, wo ihm quasi eine seiner zweifelhaften Tätigkeiten ein bisschen auf den Kopf fällt. Er verliert dadurch seinen Job.
Ja, das stimmt. Ja. Eine meiner Lieblingsepisoden, weiß ich da mal zu viel verraten sollen davon. Aber sagen wir mal so viel, er arbeitet jetzt bei einem Transportunternehmen, also als Paketezusteller. Und das nimmt dann ein eher glückloses Ende. Das ist sozusagen das Moment, wo er dann merkt, okay, jetzt braucht er wieder einen neuen Job. Also da gibt es dann diesen Bruch in der Geschichte. Er wird aus dieser Alltagswelt sozusagen rausgerissen und braucht wieder einen Brotjob dann. Und ist dann auf der Suche danach.
Sein Freund Raphael ist ja keine besonders große Hilfe, muss man dazu sagen. Ja. Aber wie es so will und wie du auch vorhin schon angedeutet hast, er hat doch immer wieder Glück. Und er hat auch diesmal eigentlich Glück, weil er lernt ganz zufällig einen anderen Menschen kennen, nämlich.
Genau, er lernt dann den mysteriösen Herrn Niederstein kennen, einen schon etwas älteren Herrn, dem es finanziell scheinbar ganz gut geht. Er hat ein sehr stolzes Anwesen auf einem Hügel. Und irgendwie entwickelt sich eine Beziehung zwischen den beiden jetzt eher durch Zufall. Und Herr Niederstein hat dann einen ausgefallenen Wunsch. Er wünscht sich eben das besagte Meer. Und Joe wittert da sozusagen seine Chance,
dass er Bauunternehmer werden kann.
Genau, ja, mit einem finanziell ganz gut ausgerüsteten Finanzier.
Aber dieser Niederstein ist ja An mancher Stelle hatte ich mich so ein bisschen erinnert gefühlt an diese Weihnachtsgeschichte, wo es um die drei Geister geht. Ja? Wo dieser Ebenezer Scrooge den Geist der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft trifft. Und manchmal hatte ich so ein bisschen den Eindruck, als wäre dieser Niederstein ein wenig so der Geist der Zukunft von Joey. Kann das sein?
Kann man ziemlich sicher so lesen. Ich glaube, dass aber der Niederstein einen anderen Lebensentwurf gewählt hat. Also er vertritt jetzt wohl eher das konservativere Weltbild. Also er hat einen Brotjob gehabt, er war ein Hotelunternehmer. Und auch für ihn ist es aber nicht ganz gut ausgegangen. Und auch für Joe hat man das Gefühl, es könnte sehr böse enden, dieses Spiel, das er spielt. Wobei er allerdings keinen so fixen Brotjob hat und sich eher noch zu Dummheiten verleiten lässt. Das sind wahrscheinlich schon unterschiedliche Figuren, die aber zumindest gefährdet sind, im Leben zu scheitern. Mhm. Aus unterschiedlichen Gründen.
Aber was könnte dann quasi dieser Herr Niederstein sozusagen darstellen im Leben von Joey? Soll er sowas wie ein mahnendes Beispiel sein oder soll er sowas wie eine Fackel sein, die ihm ein bisschen den Weg weisen könnte?
Die Fackel trifft es gut. Also ich sehe den Herrn Niederstein als eine Art Mentorfigur für den Joe. Und es gibt auch immer wieder Passagen, wo Joe den Herrn Niederstein Dinge fragt, sehr allgemein. Und der gibt dann halt seine Ratschläge aus dem Fundus seiner Erfahrungen. Es hat Joe ja auch keinen lebenden Vater mehr. Man könnte auch sagen, dass der Herr Niederstein ein bisschen diese Vaterfigur, die ihm zu früh abhanden gekommen ist, ersetzt.
Ihr Haus lag in der Peripherie oder dem Arsch der Welt, wie Rev sagte. Im Sommer war es schön hier. Ich bin jetzt Bauunternehmer, erzählte Joe von seinem neuen Projekt. Bauunternehmer? Fragte Martha ungläubig. Du schaffst es doch nicht einmal, die Pflanzen zu gießen, die ich dir geschenkt habe. Jetzt willst du so eine Verantwortung übernehmen? Versteh mich nicht falsch, aber du bist ein Chaot. Blödsinn, ich bin sehr strukturiert. Martha ignorierte den Einwurf. Na gut, wie stellst du dir das vor? Was willst du denn bauen? Und für wen? Ich arbeite für einen berühmten Hotelbesitzer, verkündete Joe stolz. Wie? Du willst ein Hotel bauen? Marthas Augen zogen sich zu zwei scharfen Schlitzen zusammen. Das habe ich nicht gesagt. Ich baue ein Meer. Kurze Stille. Ein Meer? Wovon redest du? Herr Niederstein hat Vertrauen in meine Fähigkeiten. Martha schüttelte resigniert den Kopf. Ich finde, du verbringst zu viel Zeit mit Raphael. Er ist ein schräger Kindskopf. Ich fürchte, das färbt ab. Ich mache dir deine Freunde auch nicht zum Vorwurf. Was ist mit meinen Freunden? Gar nichts, sagte Joe kleinlaut. Ich mag sie. Martha sah aus, als hätte sie in eine Zitrone gebissen. Ein Meer, Joe. So was Blödes habe ich noch nie gehört. Wie lange wird das wohl gehen? Das ist doch keine Arbeit. Machst du dir eigentlich niemals Gedanken? Wäre dir leichter, wenn ich mir ständig welche machen würde? Martha hatte ein Talent, seine gute Stimmung zu zerschlagen. Keine Ahnung, gab sie zurück. Ist ja kaum abzuschätzen, wohin das führen würde. Martha erklärte, sie müsse noch schnell 5 Hefte korrigieren. Dann könnten sie ein Glas Wein trinken. Sie hätte es bitter nötig. Joe schlenderte in den Wintergarten. Er wollte sich mit Ferdinand unterhalten, um sich die Zeit zu vertreiben. Der Käfig war geöffnet. Daneben stand eine hüfthohe Yucca-Palme. Daran knabberte der Vogel genüsslich. Joe pflanzte sich in den weißen Lesesessel, während Ferdinand zu ihm aufsah. Weißt du, was ich mich schon immer frage? Begann er. Wieso heißen Schwachsinnige eigentlich immer Kevin? Ich meine, das kann doch kein Zufall sein, oder?
Kevin, Kevin,
wiederholte Ferdinand. Schon gut, ist auch nicht so wichtig. Hey, denkst du, ich sollte mir einen Bart wachsen lassen? Wäre doch genau die passende Zeit. ein bisschen Pelz, um mich warm zu halten. Ich glaube, damit würde ich richtig cool aussehen. Pelz? Ja, was meinst du? Bist doch ein modischer Bursche. Hübsche Federn, markanter Schnabel. Sogar recht attraktiv. Für einen Vogel? Schnabel, Schnabel! Joe trat in die Scheibe und beobachtete, wie die Sonne langsam hinter einem Berg versank. Echt schade, dass du mich nicht verstehst. Wäre spannend zu wissen, was in deinem Köpfchen so vorgeht. Wahrscheinlich hältst du mich für einen Dummkopf, weil ich überhaupt mit dir rede. Dummkopf, Dummkopf, Dummkopf! Joe debattierte noch etwa 10 weitere Minuten mit Ferdinand. Sie sprachen über das Leben und über die Zukunft. Aber einmal mehr erwies sich der Papagei als bescheidener Philosoph und miserabler Prophet. Anschließend genehmigte er sich mit Martha ein Glas Rotwein, dann hatten sie Sex. Als sie fertig waren, verabschiedete sich Joe, der es meist vermied, bei ihr zu übernachten. »Wieso flüchtest du eigentlich immer?« Martha nahm seinen Drang nach Distanz wieder einmal viel zu persönlich. »Mir ist zu warm. Immer wenn ich das Fenster öffne, regst du dich auf. Ich kann so nicht schlafen.« »Es ist Oktober. Ich sorge nur dafür, dass wir auch wieder aufwachen.« »Tja, ich bin ein Mann, der die Kälte liebt.« »Du bist wie einer dieser exzentrischen Popstars. Nur völlig erfolglos. Aber fahr ruhig.« Sie drückte ihm seine Jacke in die Hand. »Ich habe sowieso noch was zu tun.« Joe konnte das schlechte Gewissen nicht ganz ausblenden, als er in seinen Wagen stieg. Aber ein Mann brauchte eben manchmal seine Privatsphäre. Er fuhr durch die trübe Nacht. Seine Frontlichter waren nicht mehr die besten. Darum beugte er sich über das Lenkrad wie eine japanische Oma. Kurz vor seiner Siedlung fiel ihm eine kleine Menschenansammlung auf. Die Leute hatten sich trotz der Kälte auf dem grob gepflasterten Platz an der Südseite des Orts versammelt. Dahinter lag der aufgelassene Bahnhof der Schmalspurbahn mit den bunten Graffiti-Wänden. Joe ließ den Wagen stehen. Er wollte sich das Spektakel genauer ansehen. Glühend rote Fackeln wirbelten hoch. Joe streckte sich über fremde Schultern. Eine Straßenkünstlerin. Sie tanzte in der Luft, balancierte über ein dünnes Seil und schwang ihre Feuerstäbe. Wache Augen, wie eine Landkarte. Jung, vermutlich Anfang 20. Sie lächelte, aber dieses Lächeln galt niemandem im Besonderen. Was hatten Menschen wie sie nur an sich? Einen Hauch von Abenteuer. Nie lange an einem Ort. Ein wundersames Leben. Ein Leben im Augenblick. Sie lächelte von innen, lachte Joe. Und die Welt jenseits ihres Seils konnte ihr nichts anhaben. Die Zuseher applaudierten, manche warfen Geld in eine Schachtel und gingen weiter, andere verharrten noch eine Weile. Joe sah zu, wie die einsame Tänzerin von ihrem Seil stieg. Er wagte nicht, sie anzusprechen.
Du schreibst viele andere Texte und du schreibst auch Lyrik. Und der Schelmenroman ist zwar jetzt noch ein Roman sozusagen, aber doch auch sehr kurz gefasst in vielen Dingen. Was interessiert dich an dieser Kürze?
Es liegt einfach daran, dass ich mir bei meinen Texten, ehrlich gesagt, immer mehr Gedanken mache. Und je länger ich über eine Geschichte nachdenke, desto kompakter wird sie meistens. Der Schelmenroman geht ja auch tatsächlich eher in Richtung Novelle. Ja? Ich finde, das ist eine unterschätzte Form. Aber Schelmen-Novelle klingt halt nicht so eingängig. Ich mag die kurze Form. Also ich schreibe, wie gesagt, auch Lyrik, die natürlich eher weniger erzählt. Aber Kurzgeschichten zum Beispiel schreibe ich auch ziemlich gern. Auch bei Fantastik-Magazinen wie im Exodus-Magazin in Deutschland oder Fantastisch, der Zeitschrift auch in Deutschland. Aber natürlich auch bei den klassischen Literaturzeitschriften wie Landstrich oder Erostepost oder Doom oder Mosaik oder Untradieschen. Jetzt muss ich alle aufzählen. Na, Orte in der Schweiz oder so, also auch diese klassischen Literaturzeitschriften sind sehr interessant.
Aber es geht immer um diese Kürze und ich habe tatsächlich so ein bisschen den Eindruck, als würde gerade diese kurze Form immer spannender werden. Ja? Und ich persönlich muss ja auch sagen, die kurze Form für mich als Leserin ist deswegen interessant, weil sie viel klarer und viel stärker auf deine eigenen Erfahrungen rekurriert, weil sie natürlich vieles weglässt. Ja? Ist es das, was dich auch interessiert?
Ich wollte ehrlich gesagt dem Leser auch so angenehm wie möglich machen, weil man sollte dem Leser immer was zutrauen und ich bringe auch gern philosophische Ideen in meine Texte ein, aber ich denke, wenn man eine Geschichte in 100 oder in 200 oder in 300 Seiten erzählen kann, dann muss man keinen 600-Seiten-Roman schreiben, weil ich es einfach beim Lesen selber auch merke. Ich lese oft wirklich sehr gute Bücher, die aber auch ihre Längen haben. Und ich wollte einfach einen sehr spritzigen, sehr kompakten, sehr temporeichen Text schreiben, wo es möglichst wenig dieser Stellen gibt, wo man hängen bleibt. Und deshalb ist es auch ein sehr kurzer Roman oder eine kurze Novelle geworden, weil ich einfach gedacht habe, ich könnte natürlich noch 1, 2, 3, 4, also beliebig viele Kapitel eigentlich einführen, oder ich hätte die Kapitel, die ja sehr kurz sind, auch wesentlich länger beschreiben können. Aber ich glaube, dass die Geschichte damit erzählt ist. Und dass so vielleicht der Spannungsbogen noch etwas besser ist.
Was ist das so, was du bewusst weggelassen hast? Sind es zum Beispiel Beschreibungen des Charakters? Sind es die Vorgeschichten? Ist es, Beschreibungen der Umgebung oder Ähnliches, was du bewusst weglässt? Was ist das?
Also die Beschreibungen der Umgebung zum Beispiel. Ich finde so Naturbeschreibungen zum Beispiel ganz schön und sehr wichtig, aber ich versuche es immer so kurz wie möglich zu machen, weil ich selber die Erfahrung gemacht habe, dass je genauer man was beschreibt, desto weniger kann man sich's eigentlich vorstellen, beziehungsweise hat das Interesse, es sich noch vorzustellen. Und es gibt zum Beispiel diese tolle Buchreihe von George R. Martin, das Lied von Eis und Feuer, wo es diese Serie Game of Thrones gibt, und der beschreibt dann halt, wie es in diesem Genre üblich ist, oft sehr genau die Rüstungen und die Kleidung, die Umhänge seiner Figuren, und dann liest man eine halbe Seite, wie schaut jetzt dieser Umhang aus, welche Muster hat er, welche Farben, und kann sich das Ganze nicht mehr vorstellen und denkt, wie geht's weiter mit der Geschichte. Das heißt, ich finde es wichtig, dass man das nur mit so Pinselstrichen andeutet, wie schaut die Landschaft aus, und dann sind wir wieder beim Punkt, man sollte dem Leser einiges zutrauen. Es kann sich ja jeder was darunter vorstellen. Und mir geht es jetzt wirklich nicht darum, dass sich diese Landschaften dann jeder gleich vorstellt wie ich.
Das heißt, das reicht, da stehen ein paar Fichten, die nehmen die Sonne weg, Punkt.
Genau, im Grunde so ist es.
Und Joey tut was dagegen.
Das stimmt, ja, das spielt auf ein Kapitel eher gegen Ende des Romans an. Da geht es wieder um eines dieser zweifelhaften Abenteuer, zu denen er vom Raph verleitet wird.
Du hast aber noch eine zweite Stelle vorbereitet. Vielleicht können wir die auch noch hören.
Ja, gerne. Es ist jetzt leider nicht die besagte Stelle, aber eine andere, ungefähr von der Mitte des Romans. Sowohl Zufluss als auch Abfluss waren nun vollständig integriert. Der Himmel schimmerte klar und wolkenlos. Dennoch war es bereits winterlich, frostig. Joe und Herr Niederstein besprachen sich im Anwesen neben dem bereits früh nachmittags knisternden Kamin. Sie saßen auf zwei massiven Stühlen, geschwungene Lehnen, goldener Brokat. »Jetzt fehlt nur noch das Wichtigste«, verkündete Joe stolz, »das Wasser.« Sein Werk war beinahe vollbracht. »Salzwasser, versteht sich.« »Wieso kein normales?« »Es fühlt sich anders an. Salzwasser ist viel besser für die Haut. Es reinigt die Poren.« »In Ordnung, dann Salzwasser.« »Und Fische«, fügte Herr Niederstein hinzu. »Was für Fische?« »Meeresfische.« »Ja, alles klar. Das kann ich mir gleich nach der Befüllung ansehen. Haben Sie etwas Bestimmtes im Sinn?« »Was meinen Sie?« »Naja, besondere Farbe, Geschmack, vielleicht einen Hai wie ein Superschurke.« Sein Gegenüber zeigte ein stummes Lächeln. »Sie sollen schön sein. Ich habe nicht vor, sie zu essen. Und Herr Meier, ich möchte auch nicht von Ihnen gefressen werden. Vielleicht versuchen wir es mit etwas nicht allzu Extravagantem.« Na gut, Sie sind der Boss. Das Wasser lasse ich nächstes Mal ein, wenn es Ihnen recht ist. Herr Niederstein wippte mit dem Kopf. Unter seinen dünnen Augen offenbarten sich tiefe Furchen. Er hielt die dünnen Hände in Richtung des knisternden Feuers. Ich möchte Sie nicht aufhalten. Joe wollte gerade aufspringen. Ihn erwartete ein Abend genüsslicher Einsamkeit. Doch er blieb. Sind Sie hier nicht ziemlich allein? Fragte er. Ich meine, daran muss ja nicht zwangsläufig etwas Schlechtes sein. Aber Sie könnten doch ein paar Freunde einladen. Es mangelt immerhin nicht am Platz. Da haben Sie recht. Mit allem. Wissen Sie, mit den meisten Freunden verhält es sich so. Die Falschen bleiben hängen und die Guten sterben oder man entfremdet sich. Dann braucht man wohl immer ein Bein Reserve. Niedersteins Mund formte sich erneut zu einem verhaltenen Lächeln. Das kann nicht schaden, ohne Zweifel. Nennen Sie mich Guido, bitte. Gern, nahm er das Angebot an. Jemand läutete an der Tür. Wer kann das sein? Fragte Guido überrascht und erhob sich. Joe folgte ihm. Vor der Schwelle standen zwei wohlgekämmte Herren. Guten Tag, Herr Niederstein. Wir sind von der GIS. Ich besitze keinen Fernseher. Das habe ich Ihren Kollegen schon einmal erklärt. Aber Sie verwenden doch bestimmt einen Laptop. Auch damit können Sie auf das Rundfunkangebot zugreifen, Herr Niederstein. Dürfen wir vielleicht eintreten? Noch ehe Guido Gelegenheit hatte zu antworten, drängte sich Joe nach vorne. Auf keinen Fall! Wollen Sie uns erzählen, dass hier nirgendwo ein Radio herumsteht? Sie brauchen uns nichts vorzumachen, junger Mann. Wir können das überprüfen. Joes Gebärden bekamen etwas Bedrohliches, wie ein Schlaganfall. Er baute sich mit seinen 1,72 Meter vor den beiden Vertretern auf, während Guido wortlos hinter seinem Rücken verharrte. Was, wenn ich euch mit einer Banane bewerfe? Verdutzte Blicke. Darf ich euch denn auch die Rechnung schicken? Für einen kleinen Vitaminkick? Aber Sie... Macht, dass ihr weiterkommt, verfluchte Hausierer. Damit schob ihnen Joe die schwere Tür entgegen. Der Spalt wurde immer schmäler, bis von den zwei gestriegelten Herren nichts mehr zu sehen war. Du bist ein harter Verhandler, sagte Guido entzückt. Nun, ich bin ein Mann mit vielen Talenten. Es gab keinen Widerspruch. An diesem Nachmittag sprachen sie über das Meer in Guidos Garten und stellten sich vor, mit einem kleinen Schiffchen darauf herumzutuckern. Sie redeten so lange, bis sich die Sonne allmählich in der bläulichen Luft verflüchtigte und die Luster spinnenhafte Schatten an die Decke warfen.
Das Meer ist ja in der Literatur sehr oft ein Symbol und ich habe es ein bisschen nachrecherchiert. Es gibt so drei Hauptrichtungen. Einerseits steht es für die Weiblichkeit, also für die Fruchtbarkeit über diesen Zyklus Geburt und Tod und so weiter. Zweitens steht es auch so für die Herausforderung, ja, von wegen so, man muss in die Weite, in die scheinbar Endlose und muss da Abenteuer bestehen. Und das Dritte fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Dann werde ich das Dritte liefern. Also für, genau. Für mich war ganz wichtig, das Meer als Sehnsuchtsobjekt. Mhm. Das ist dieses Streben nach Meer, dieses unendliche Meer hat schon was Faszinierendes auf uns alle. Und natürlich ist dieses Vorhaben, das er sich da zum Ziel setzt, nämlich ein Meer zu bauen, ja von vornherein zum Scheitern verurteilt. Also wer sollte ein Meer bauen? Es ist natürlich eine Illusion bis zu einem gewissen Grad auch, der sich da hingibt.
Natürlich ist es eine paradoxe Idee, ein Meer zu bauen. Ja. Aber warum wünscht sich eigentlich Herr Niederstein dieses Meer?
Auch der Herr Niederstein ist ein sehr sehnsuchtsvoller Mensch. Er hat mit seinen Kindern gebrochen, die wohnen im Ausland, wollen im Grunde nicht mehr allzu viel von ihm wissen. Mhm. Und das Meer ist auch für ihn eine Art Stern, den er sieht, etwas Leuchtendes, die Idee von Urlaub, von Freude, von Ruhe vielleicht auch.
Es klingt ja ein bisschen nach Flucht auch.
Ja, absolut. Ja. Das ist es schon. Und die Frage ist, ob er wirklich glücklich wäre, wenn er sein Meer hätte. Er könnte natürlich auch einfach ans Meer ziehen, er könnte es sich leisten.
Beispiel.
Es geht auch eher um die Idee, um die Vorstellung, sich das eigene Meer zu schaffen. Und natürlich steht das Meer dann für sehr viel mehr als Meer. Ja. Mhm.
Ich habe im Zuge dessen ein bisschen darüber nachgedacht, dass es manchmal Menschen gibt, die sich die Wünsche oder die Ziele so setzen, dass sie sie bestimmt nie erreichen können. Und mir kommt das bei Herrn Niederstein so ein bisschen vor. Er möchte ein Meer vor seiner Villa haben, mitten im Irgendwo, ohne nur annähernd an einer Küste zu sein. Etwas, das scheinbar unerfüllbar ist. Und Joey demgegenüber erscheint mir so, alles ist machbar. Und wer viel fragt, ist der Dumme.
Ganz genau so ist es. Das trifft sehr gut. Also Herr Niederstein spielt ja eigentlich nur mit diesem Gedanken. Und es ist am Anfang nur eine Vorstellung. Es ist am Anfang nur so eine dumme Idee, wie es, glaube ich, also er nennt es auch selber so ähnlich. Und es ist tatsächlich Joe, der dann darauf anspringt und sagt, ja, sicher, das ist eine sehr gute Idee. Und da nutzt er sofort seine Chance. Andererseits ist natürlich der Herr Niederstein auch jemand, der sich die Ziele bewusst, der sehr, sehr hoch setzt und er hat in seinem Leben viel erreicht. Er hat natürlich einen guten Stand gehabt, würde man annehmen, aus dem Kleinadel sozusagen. Aber im Grunde hat er ein eher verarmtes Haus geerbt und er hat dann wirklich mit eigener Arbeit dann sehr viel beigesteuert und hat sich dann viel aufgebaut.
Interessant finde ich auch so den Gegensatz. Joey kommt zwar aus einer sozialen niederen Klasse sozusagen, hat kein großes Einkommen im Hintergrund, geschweige denn irgendetwas geerbt, ja, hat nicht einmal einen Vater, von dem wir wissen.
Ja.
Herr Niederstein hingegen hat all das und leidet aber unglaublich an dieser Bürde, oder?
Das stimmt, ja, und Joe ist sicher die glücklichere Figur. Man kann Joe wirklich sehr, sehr schwer den Tag verderben. Also er versucht immer, die Dinge von der positiven Seite zu sehen. Und Herr Niederstein, der noch wirklich einiges erreicht hat, wird halt von den Geistern der Vergangenheit geplagt. Wie gesagt, die Kinder, mit denen er keinen echten Kontakt mehr hat. Und es ist vielleicht auch ein Mensch, der allzu viel nachdenkt, letzten Endes dann unglücklicher. Joe, der sich eher in diese Abenteuer hineinstürzt, hat vielleicht ein paar Schrammen am Ende, aber kommt dann eher ganz gut wieder heraus und ist vor allem ein glücklicher, experimentierfreudiger Mensch.
Aber das Genre des Schelmenromans ist ja eigentlich so etwas wie eine Art Abenteuerroman, wo der Schelm ja eigentlich, so wie auch Joey, eher aus einer sozialen niederen Klasse kommt irgendwie und sich immer so ein bisschen mit List und Tücke durchs Leben schummelt. War das wirklich so das Vorbild oder wolltest du wirklich einen Schelmenroman schreiben oder war dann diese Betitelung oder diese Klassifizierung erst rückwirkend?
Nein, ich wollte wirklich einen Schelmenroman schreiben, aber es ist für mich absolut auch ein Abenteuerroman. Das war mir wichtig. Also es gibt viele Episoden, die sind, glaube ich, charakteristisch für einen Abenteuerroman. Ich finde auch, dass es ein Coming-of-Age-Roman für Menschen um die 30 ist, tatsächlich.
Inwiefern?
Es geht ja eben um dieses verspätete Erwachsenwerden von Joe.
Ich will es ihr nicht vorwegnehmen, aber glaubst du, dass er erwachsen wird? Gibt es sogar eine Stelle, wo er...
Es beschäftigt ihn auf alle Fälle, diese Frage beschäftigt ihn.
Genau, und er fragt ja auch den Herrn Niederstein,
genau,
wie das
jetzt
ist, ja, mit dem Erwachsensein.
Ich glaube, dass der Joe eine Figur ist, die nie ganz erwachsen wird. Aber natürlich sich Mühe gibt, sich doch etwas weiterzuentwickeln. Mhm. Und wir haben ja schon angesprochen, dass er keine jetzt rein sympathische Figur ist. Ich glaube aber, dass er menschlich durchaus durch die Beziehung mit dem Herrn Niederstein auch gewinnt. Und dass er sich dann auch aus seinem Leben etwas zum Guten wendet. Er geht etwas mehr auf die Personen um ihn herum ein, merkt, dass er nicht selber nur immer im Zentrum stehen muss. Also diese Entwicklung war mir schon ganz wichtig.
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Roland Groß für die Zeit und vor allem für Gespräche und Leseteile zu deinem aktuellen Schelmenroman, erschienen in der Edition Meerauge mit dem schönen Titel Joey baut ein Meer. Ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder bei deinem nächsten Projekt. Du hast ja schon angedeutet, da ist vieles in der Pipeline und du bist sehr, sehr viel im Schreiben.
Das stimmt, ja. Ich kann mich meistens nach einem Roman nicht lange zurückhalten, schreibe hin und wieder dann noch was Kürzeres, aber es kommt bestimmt das nächste Projekt und ich würde es sehr, sehr schön finden, wenn wir uns dann wieder treffen würden. Ja.
Dann sage ich auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Danke.
Bis zum nächsten Mal, danke.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.litradio.org.